Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen zur Sendereihe Katechismus, sagt Marion Kuhl. Bei uns ist wieder Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz zu Gast, der uns dieser Artikel über das achte Gebot, diese verbleibenden, noch auslegt heute. Im Katechismus der katholischen Kirche sind wir bei der Nummer 2493 angelangt. Gebrauch der Massenmedien, darum wird es in den ersten Artikeln gehen. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, wie kommen wir denn auf einmal zu den Massenmedien?
Ja, das ist eine gute Frage. Offensichtlich haben die Massenmedien etwas zu tun mit der Wahrheit, mit dem Anspruch auch der Wahrheit. Und deswegen behandelt der Katechismus den Gebrauch der Massenmedien eben unter dem achten Gebot, das so ganz schlicht und einfach heißt, du sollst nicht lügen oder du sollst kein falsches Zeugnis geben. Und da hinein gehört eben auch das. Das ist natürlich ein Thema, das zurzeit, als die 10 Gebote festgelegt wurden, noch nicht aktuell gewesen. Aber es wird uns sehr schnell einleuchten, dass dieses Thema wirklich hierher gehört und ein ganz wichtiges geworden ist.
Dann beginnen wir einfach mal mit der ersten Nummer, 2493, für alle, die mitlesen wollen, im Katechismus der katholischen Kirche, die Nummer 2493. In der modernen Gesellschaft spielen die Massenmedien bei der Weitergabe von Information, der Förderung der Kultur und in der Bildung eine bedeutende Rolle. Infolge der technischen Fortschritte, des Umfangs und der Vielfalt der übermittelten Inhalte sowie aufgrund ihres Einflusses auf die öffentliche Meinung wird diese Rolle immer wichtiger.
Also hier wird eben die Bedeutung der sogenannten Massenmedien hervorgestrichen. Sie sind ein Phänomen der modernen Gesellschaft und wir wissen alle, wie wichtig die geworden sind. Die meisten Menschen orientieren sich oder informieren sich über das Fernsehen, über das Radio, die Tageszeitungen und weniger, wie vielleicht früher noch, über Bücher zum Beispiel. Bücher gibt es schon lange, das ist seit dem Buchdruck auch eine Art Massenmedium geworden, aber es hat nochmals eine neue Dimension erlangt, eben mit den audiovisuellen Medien. Dazu kommt jetzt noch das Internet mit all diesen Möglichkeiten und das ist klar, die sind etwas sehr Wichtiges geworden. Wir können sie aus unserem alltäglichen Leben kaum wegdenken.
Die Information durch Medien steht im Dienst des Gemeinwohls. Die Gesellschaft hat das Recht auf eine Information, die auf Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gründet. Der richtige Gebrauch dieses Rechtes fordert aber, dass die Mitteilung inhaltlich stets der Wahrheit entspricht und bei Beachtung der durch Recht und menschliche Rücksichtsnahme gezogenen Grenzen vollständig ist. Auch in der Form muss sie ethisch einwandfrei sein, das heißt, beim Sammeln und Verbreiten von Nachrichten müssen die ethischen Grundsätze sowie die Rechte und Würde des Menschen beachtet werden.
Das ist ein Zitat aus einem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und zunächst einmal ist es wichtig, dass der Katechismus sagt, gerade in den Massenmedien, weil sie diese Bedeutung für die Menschen haben, braucht es auch ethische Regeln. Und eben deswegen steht das auch im Zusammenhang des achten Gebotes, diese Informationen, die nun massenweise und sehr rasch verbreitet werden, müssen der Wahrheit entsprechen. Und als Grenze wird gesagt, eben, es gibt eine Rücksichtnahme auf sozusagen einen Vertrauensbereich des Menschen, den man respektieren muss. Diese Nachrichten oder Informationen müssen auch vollständig sein. Sie müssen dem Gemeinwohl dienen. denn mit unvollständigen Wahrheiten werde ich im Grunde genommen in die Irre geführt. Ich kann mir erst dann ein Urteil bilden, wenn ich alles weiß, was zu der anstehenden Frage notwendig ist. Und wenn es nicht das Gemeinwohl betrifft, dann ist es auch nicht einsichtig zu machen, weshalb man irgendwelche Dinge verbreitet. Also es gibt ein Recht auf eine Information, eben wie es am Anfang der Nummer heißt, die auf Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gründet. Ein hoher Anspruch. Gerade die modernen Demokratien, die ja eine Mitbestimmung und Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger erlauben, ist es eben wichtig, dass man zutreffend informiert ist. Und insofern braucht eigentlich eine funktionierende Demokratie, die braucht ein Informationssystem. Aber weil eben Entscheidungen getroffen werden, die weitreichende Folgen haben, deswegen ist es wichtig, dass die auch wahrhaftig sind und wahr sind.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2495. Darum müssen alle Glieder der Gesellschaft ihren Verpflichtungen zu Gerechtigkeit und Liebe auch in diesem Bereich nachkommen und mit Hilfe dieser Mittel ebenfalls zur Bildung und Verbreitung richtiger öffentlicher Meinungen beitragen. Solidarität ergibt sich aus einer wahren und rechten Kommunikation und dem Fluss von Ideen, die Kenntnis und Achtung anderer Menschen fördern.
Eben, wir haben als Glieder der Gesellschaft eben auch die Verpflichtung, nicht nur das Recht, sondern die Verpflichtung, dann in diesem Bereich der Informationsgesellschaft gerecht zu sein und liebevoll zu sein. Gerecht heißt eben jedem das ihm Zustehende, auch das ihm Zustehende an Achtung und Würde zu geben. Aber auch natürlich unter Umständen auch einmal eine öffentliche Kritik zu äußern, wenn es dem Gemeinwohl dient, dass das bekannt wird, um eben allenfalls einen Missstand zu verbessern.
Die Kommunikationsmittel, vor allem die Massenmedien, können bei den Benutzern eine gewisse Passivität erzeugen, indem sie diese zu wenig aufmerksamen Konsumenten von Worten und Bildern machen. Die Benutzer sollen die Massenmedien maß- und zuchtvoll gebrauchen und sich ein klares und rechtes Gewissen bilden, um schlechten Einflüssen leichter zu widerstehen.
Ich glaube, wir können das gut nachvollziehen, dass diese ständige Berieselung mit Informationen auch Gefahren in sich birgt. Also wenn der Fernsehapparat sozusagen im Hintergrund immer als Geräuschkulisse mitläuft oder das Radio ständig läuft, Nachrichten kommen, man so halb hört man hin, so halb schaut man zu und ist doch wieder abgelenkt. Das ist kein guter Gebrauch dieser Massenmedien. Es kann einfach auch eine Art gewohnheitsmäßiges Konsumieren daraus werden. Und das wäre eigentlich nicht angemessen, sondern wir müssen wissen, dass eben über diese Massenmedien auch wir beeinflusst werden. Wir können auch schlecht beeinflusst werden. Es können auch Entwicklungen da sich einschleichen, die unser Gewissen nicht bilden, sondern verbilden. Und manchmal geschieht das so ganz schleichend. Ich vermute, dass die Tatsache, dass in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Fernsehfilmen zum Beispiel ganz selbstverständlich ohne das zu einem ausdrücklichen Thema zu machen, Ehebruch gezeigt wird, dass da so wie eine Art Gewöhnung an dieses Phänomen oder Scheidung oder solche Dinge, man gewöhnt sich daran, das ist eben so, es wird gar nicht mehr näher darüber nachgedacht und es wird schleichend das Gewissen nicht gebildet, sondern verbildet, einfach durch ständige Wiederholung von Dingen, die im Grunde genommen für den Menschen gar nicht gut sind.
Schon aufgrund ihrer Berufsaufgabe im Pressewesen haben Journalisten die Verpflichtung, bei der Verbreitung von Informationen der Wahrheit zu dienen und das Liebesgebot nicht zu verletzen. Sie sollen sich in gleichem Maße bemühen, den Fakten gerecht zu werden und die Grenzen des kritischen Urteils über Personen zu achten. Sie sollen sich vor Verleumdung hüten.
In dieser Nummer wird etwas gesagt eben über die Berufsethik von Menschen, die in diesen Massenmedien tätig sind. Und ganz wichtig und zentral eben die Verpflichtung, bei der Verbreitung von Informationen der Wahrheit zu dienen und auch das Liebesgebot nicht zu verletzen. Wir könnten wahrscheinlich alle Beispiele nennen, wo das nicht stattgefunden hat, dass eben mit Halbwahrheiten man an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass manchmal auch mit Verleumdung in den Massenmedien gearbeitet worden ist, dass also negative Dinge fälschlicherweise behauptet worden sind. Man muss hier natürlich noch Folgendes bedenken, dass die Journalisten heute unter einem ungeheuren Zeitdruck stehen und deshalb versucht sind, es mit dem Recherchieren nicht mehr so genau zu nehmen und es dann auch mit der Wahrheit nicht mehr so genau nehmen. Das ist so eine Eigendynamik. Jeder wird der Schnellste sein mit einer Information. Der Erste, der etwas bringt, und dann schaut man nicht mehr so genau hin. Es kommt noch etwas dazu, dass so im Zuge der 68er-Revolution es einen Journalismus gegeben hat, und den gibt es teilweise immer noch, der sich als politischer Kampf verstanden hat. Die wollten mit einseitigen, tendenziösen Artikeln Gesellschaftspolitik zum Beispiel betreiben und scheuten dann auch nicht vor verzerrenden und nicht wahren Darstellungen zurück. So. Ich habe kürzlich selber von so einem Medienschaffenden, einem Alt-68er gehört, wie sie das damals, ihre Aufgabe so gesehen haben. Die waren damals davon überzeugt, als Journalist muss ich versuchen, meinen politischen Ideen zum Durchbruch zu verhelfen, auch hier und da auf Kosten eben der Wahrheit und des Respektes vor der Menschenwürde des Gegners.
Die öffentliche Gewalt hat hier mit Rücksicht auf das Gemeinwohl besondere Verpflichtungen. Im Rahmen ihrer Zuständigkeit hat sie die wahre und rechte Freiheit der Information zu verteidigen und zu schützen. Indem die Behörden entsprechende Gesetze erlassen und darauf achten, dass diese auch eingehalten werden, sollen sie dafür sorgen, dass der schlechte Gebrauch der Massenmedien nicht schwere Schäden für die öffentliche Sitte und den Fortschritt der Gesellschaft verursacht. Sie sollen die Verletzung der Rechte eines jeden auf seinen guten Ruf und auf die Achtung seines Privatlebens bestrafen. Sie sollen rechtzeitig und aufrichtig die Informationen vermitteln, die das Gemeinwohl betreffen, und auf begründete Besorgnisse der Bevölkerung antworten. Die Verbreitung von Fehlinformationen, um die öffentliche Meinung durch die Medien zu manipulieren, ist durch nichts zu rechtfertigen. Behördliche Eingriffe dürfen die Freiheit von Einzelpersonen und Gruppen nicht beeinträchtigen.
Hier wird also die öffentliche Gewalt, die Behörden, der Staat in die Pflicht genommen, um dafür zu sorgen, dass eine gute, eine seriöse, eine aufbauende Information gefördert wird. Man unterscheidet ja in unserem demokratischen Staat verschiedene Gewalten und spricht auch von Gewaltenteilung, so einer Balance, dass keine der Gewalten die andere dominieren kann, ein Ausbalancieren eben der Gewalten mit der Regierung, mit dem Parlament, also der Legislative und der Gerichtsgewalt. Und nicht ganz zu Unrecht spricht man eben bei den Massenmedien von der vierten Gewalt. Also die Massenmedien haben eine Macht in unseren Gesellschaften, und es ist schon die Frage, wer kontrolliert die vierte Gewalt? Wer sorgt dafür, dass eben eine seriöse, eine gute, eine objektive Information möglich ist, dass überhaupt eine freie Information möglich ist? Und in dieser Nummer eben wird der Staat insofern in Pflicht genommen, dass er hier Rahmenbedingungen schafft für die Massenmedien, damit diese gut arbeiten können. Das ist jedenfalls eben diese vierte Gewalt, die ist nicht zu unterschätzen. Also man kann wirklich mit Schlagzeilen kann man Politik machen.
Die Moral verurteilt die Missstände in den totalitären Staaten, wo die Wahrheit systematisch verfälscht wird, wodurch die Medien eine politische Herrschaft über die öffentliche Meinung ausgeübt wird, bei Schauprozessen die Angeklagten und Zeugen manipuliert werden und wo die Machthaber meinen, sie könnten ihre Tyrannei dadurch sichern, dass sie alles, was sie als Gesinnungsdelikte ansehen, im Keim ersticken und unterdrücken.
Hier wird also das noch speziell angewendet, eben auf totalitäre Staaten, und die sind ja dafür bekannt, dass sie eben massiv eingreifen in die Meinungsbildung und dass sie eben über die Massenmedien die Menschen beeinflussen und auch zu manipulieren versuchen, dass da eben Schauprozesse stattfinden und dass genau dass es eine Zensur gibt, dass also gewisse Dinge gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, weil sie dem Regime im Wege stehen oder das stören würden. Hier ist vielleicht zu sagen, dass mit dem Internet hier das noch schwieriger geworden ist für diese totalitären Staaten, eben die Meinungsfreiheit allzu sehr einzuschränken, weil eben inzwischen über die Netze, die Vernetzung, die internationale Vernetzung über das Internet eben so viele Informationen fließen und angezapft werden können, dass es gar nicht mehr so einfach ist, die Wahrheit dann oder eine andere Sicht der Dinge zu behindern.
Sie hören die Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Es geht um das achte Gebot: Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Wir haben gerade die Artikel über die Massenmedien gehört und fahren nun fort beim Artikel 2500. Diesem sechsten Abschnitt geht es um Wahrheit, Schönheit und sakrale Kunst. Die Nummer 2500 für alle, die im Katechismus der katholischen Kirche mitlesen wollen. Das Tun des Guten ist mit geistiger Freude und moralischer Schönheit verbunden. Desgleichen bringt die Wahrheit Freude und den Glanz geistiger Schönheit mit sich. Die Wahrheit ist von sich aus schön. Die Wahrheit des Wortes ist rationaler Ausdruck der Erkenntnis der geschaffenen und der unerschaffenen Wirklichkeit. Sie ist für den vernunftbegabten Menschen notwendig. Die Wahrheit kann aber auch andere ergänzende menschliche Ausdrucksformen finden, vor allem dann, wenn das angesprochen werden soll, was sich an ihr nicht in Worte fassen lässt, die Tiefen des menschlichen Herzens, die Erhebungen der Seele und das Mysterium Gottes. Bevor sich Gott dem Menschen in Worten der Wahrheit offenbart, offenbart er sich ihm durch die allgemeine Sprache der Schöpfung, des Werkes seines Wortes, seiner Weisheit, in der Ordnung und Harmonie des Kosmos, wie sowohl das Kind als auch der Wissenschaftler entdecken kann. Im Buch der Weisheit heißt es, von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen, denn der Urheber der Schönheit hat sie geschaffen. Die Weisheit ist ein Hauch der Kraft Gottes und reiner Ausfluss der Herrlichkeit des Allherrschers, darum fällt kein Schatten auf sie. Sie ist der Widerschein des ewigen Lichts, der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit. Sie ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. Sie ist strahlender als das Licht, denn diesem folgt die Nacht, doch über die Weisheit siegt keine Schlechtigkeit. Ich fand Gefallen an ihrer Schönheit.
Ja, zunächst einmal ist es ja wirklich erstaunlich, auf den ersten Blick jedenfalls, dass wir im Katechismus unter dem achten Gebot diesen Abschnitt Wahrheit, Schönheit und sakrale Kunst überhaupt finden. Das ist ja nicht ohne weiteres zu erwarten. Und doch wollte der Katechismus diese Themen ansprechen. Und es ist nicht falsch, das zu tun, im Kontext eben der Wahrheit, im Kontext dieses Gebotes, das eben die Wahrheit schützen möchte, die für den Menschen so wichtig ist, und dass eben das Erkennen der Wahrheit eigentlich auch mit Freude verbunden ist beim Menschen, weil wir ja so erschaffen worden sind, dass wir erkennen können und dass das eine Tätigkeit ist, die uns gemäß ist. Und dass wir diese Wahrheit eigentlich auch als schön empfinden, die Dinge, wie sie geschaffen sind, in dieser Harmonie, in dieser Ordnung, wie Gott sie geschaffen hat, das empfinden wir als schön. Das Wahre ist immer irgendwie auch schön. Und insofern ist hier ein guter Ort, eben darüber nachzudenken, dass die Kunst nun auch etwas mit Wahrheit zu tun hat. Eine gute Kunst soll eine Dimension der Wirklichkeit zum Ausdruck bringen, wie der Katechismus sagt, die vielleicht nicht bloß in Worte zu fassen ist, sodass es eben neben der Dichtung eben auch Kunstwerke in der Musik und in der gestaltenden Kunst gibt, die Wahrheit zum Ausdruck bringen und deswegen auch die Wahrheit verfehlen können. Und insofern sind wir hier nicht falsch beim achten Gebot.
Weil der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, bringt er die Wahrheit seiner Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, auch durch die Schönheit seiner Kunstwerke zum Ausdruck. Die Kunst ist eine dem Menschen eigentümliche Ausdrucksform. Sie geht über das allen Lebewesen gemeinsame Streben nach dem Lebensnotwendigen hinaus. Sie ist ein freies Überströmen des inneren Reichtums des Menschen. Einem vom Schöpfer geschenkten Talent und der Anstrengung des Menschen entstammend, ist die Kunst eine Form der praktischen Weisheit. In ihr vereinen sich Erkenntnis und Können. Um der Wahrheit einer Wirklichkeit in einer dem Sehen oder dem Hören verständlichen Sprache Gestalt zu verleihen. Soweit sich die Kunst von der Wahrheit der Geschöpfe und der Liebe zu ihnen inspirieren lässt, weist sie eine gewisse Ähnlichkeit mit der Tätigkeit Gottes in der Schöpfung auf. Wie jede andere menschliche Tätigkeit hat die Kunst ihr absolutes Ziel nicht in sich selbst, sondern empfängt ihre Ordnung vom letzten Ziel des Menschen und wird durch dieses veredelt.
Ein bejahendes Wort der Kirche zur Kunst. Wenn wir so zurückblicken, dann können wir sagen, dass die Kirche eigentlich immer wieder die Kunst in Anspruch genommen hat, um auch den Glauben zu verkündigen. Und in der neueren Zeit und in der neuesten Zeit hier und da auch ein etwas gestörtes und gespanntes Verhältnis jedenfalls zwischen der Kirche und den Kunstschaffenden dadurch entstanden ist, dass eben die Kirche nicht mehr in dieser modernen Kunst nicht mehr immer eigentlich die Wahrheit der Schöpfung wiedererkennen konnte und den Eindruck hatte, es wird nicht die Wirklichkeit in allen ihren Dimensionen zutreffend abgebildet. Aber jedenfalls hat die Kunst eine wichtige Rolle, insofern sie eben die Wirklichkeit gestaltet und verdichtet auch und den Menschen auch helfen kann, gewisse Dimensionen des Lebens tiefer zu erfassen.
Die sakrale Kunst ist wahr und schön, wenn sie durch die Form ihrer Berufung entspricht, im Glauben und in der Anbetung das transzendente Mysterium Gottes erahnen zu lassen und zu verherrlichen. Die unsichtbare, über alles erhabene Schönheit der Wahrheit und Liebe, die in Christus erschienen ist, der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und Abbild seines Wesens ist und in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Diese geistige Schönheit spiegelt sich in der seligen Jungfrau und Gottesmutter, den Engeln und den Heiligen wider. Die wahre sakrale Kunst versetzt den Menschen in Anbetung, in Gebet und Liebe zu Gott, dem Schöpfer und Retter, dem Heiligen und Heiligmachenden.
Nun kommt über die allgemeine Kunst hinaus der Katechismus auf die sakrale Kunst zu sprechen und beschreibt diese sakrale Kunst als eine Kunst, die eben im Grunde genommen den Menschen ins Gebet, in die Anbetung führen will, die also in diesem Sinne auch einen Zweck hat, ein Ziel hat, den Menschen da hineinzuführen, die auch das Ziel hat, eben die Geheimnisse des Glaubens auf ihre Weise zu verkünden und zu zeigen, etwas von der Schönheit des Glaubens, dass eben der Glanz, die Herrlichkeit Gottes sich spiegelt, so nicht nur in der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, sondern auch in menschlichen Werken, die bestimmte Dimensionen oder Aspekte des Glaubens nun erfahrbar machen für den Menschen. Also eine ganz wichtige Bedeutung, welche die sakrale Kunst hier hat.
Deswegen sollen die Bischöfe entweder selbst oder durch Beauftragte dafür sorgen, dass die alte und die neue sakrale Kunst in allen ihren Formen gefördert werden. Mit der gleichen religiösen Sorgfalt sollen sie von der Liturgie und den Kultgebäuden alles fernzuhalten suchen, was der Glaubenswahrheit und der echten Schönheit der sakralen Kunst nicht entspricht.
Das ist nun eine praktische Anwendung aus dem, was bisher gesagt worden ist, dass da die Bischöfe eine gewisse Verantwortung haben, gerade im Bereich der sakralen Kunst. Und sie sollen eben alte und neue sakrale Kunst fördern. Also nicht nur das Alte erhalten, sondern auch neue sakrale Kunst fördern, wenn es wirklich gute Kunst ist. Aber sie sollen gerade eben von der Liturgie und von den Kirchengebäuden, von den Kultgebäuden alles fernhalten, was eben der Glaubenswahrheit, wie es da heißt, und der echten Schönheit der sakralen Kunst nicht entspricht. Also sie haben hier eine Verantwortung in diesem Bereich und es ist natürlich gar nicht einfach, dieser Verantwortung nachzukommen. Hier und da verirren sich Objekte modernster Kunst in Kirchengebäude, mit denen die Menschen nichts anfangen können oder die vielleicht sogar anstößig sind für den Glauben der Leute. Auf der anderen Seite ist es auch nicht gedeckt durch das, was der Katechismus hier sagt, wenn Dinge in die Kirchen hineingebracht werden, die nun wirklich kitschig sind, wobei es eben noch schwierig ist, das dann genau zu definieren. Aber Kitsch wäre eine Ausdrucksform, eine künstlerische Ausdrucksform, die irgendwie nicht der ganzen Schönheit des Glaubens entspricht, die irgendwie den Glauben in gewisser Hinsicht auch die Größe des Glaubens irgendwie verkürzt und in diesem Sinne nicht ganz wahr ist. Wobei das wirklich ein schwieriges Thema ist, denn man muss dann noch einmal unterscheiden von sakraler Kunst, die Bilder der schlichten Volksfrömmigkeit, die Andachtsbilder. Es kann durchaus sein, dass ein Gnadenbild von den Fachleuten der Kunstgeschichte als eher kitschig empfunden wird, aber eben als Andachtsbild, als Gnadenbild verehrt wird und viele Gnaden vermittelt in seiner vielleicht sehr schlichten Volksfrömmigkeit.
Wir kommen zu den zusammenfassenden Texten des Katechismus über das achte Gebot. Die Kurztexte, die noch einmal dieses Kapitel zusammenfassen. Die Nummer 2504 im Katechismus der katholischen Kirche. 2504. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Die Jünger Christi haben den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Hier wird die erste Bedeutung gesagt, noch einmal gesagt, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Das ist der ursprüngliche Bedeutung des Gebotes. Das entspricht auch nicht der Haltung eines Jüngers Christi, weil der eben in der Wahrheit leben soll. Das ist seine Berufung, die Wahrheit des Glaubens.
Die Wahrheit oder Wahrhaftigkeit ist die Tugend, die darin besteht, dass sich der Mensch in seinen Handlungen wahr verhält und in seinen Worten das Wahre sagt, indem er sich vor Doppelzüngigkeit, Verstellung und Heuchelei hütet.
Wahrhaftigkeit, Wahrheit ist eine Tugend auch. Das heißt, wir müssen das lernen, wir müssen das üben, damit dass wir aufrichtig sind in dem, was wir sagen und wie wir uns verhalten, dass wir wirklich in unserem Leben die Wahrheit vertreten und leben.
Der Christ hat sich des Zeugnisses für unseren Herrn in Wort und Tat nicht zu schämen. Das Martyrium ist das erhabenste Zeugnis für die Wahrheit des Glaubens.
Wir sind dazu berufen, seit unserer Taufe, dass wir eben für die Wahrheit des Glaubens Zeugnis ablegen. Zeugnis nicht nur in Worten, sondern durch unser Leben. Schlimmstenfalls oder äußerstenfalls auch durch die Hingabe des Lebens im Martyrium.
Die Rücksicht auf den guten Ruf und die Ehre des Menschen verbietet üble Nachrede und Verleumdung in Haltung oder Worten.
Das sind nun die Verstöße gegen dieses Gebot. Zwei Verstöße werden hier genannt, üble Nachrede. Also der Mitmensch hat etwas Falsches getan und ich verbreite es ohne wichtige Gründe. Bei der Verleumdung ist es insofern noch schlimmer, als dass ich negative Dinge von jemandem erzähle, die in sich nicht stimmen.
Die Lüge besteht darin, die Unwahrheit zu sagen, in der Absicht, den Nächsten, der ein Recht auf die Wahrheit hat, zu täuschen.
Also, damit eine Lüge ist, genügt es nicht, dass es einfach eine Unwahrheit ist, sondern es kommt die Absicht dazu, jemanden zu täuschen, und zwar jemanden eben, der ein Recht auf diese Wahrheit hat. Wenn jemand gar kein Recht auf diese Wahrheit hat, wenn es sich um etwas handelt, was den anderen gar nichts angeht, dann ist es keine qualifizierte Lüge.
Eine Verfehlung gegen die Wahrheit verlangt Wiedergutmachung.
Das ist selbstverständlich. Wenn ich einen Schaden anrichte, dann muss ich versuchen, den wiedergutzumachen. Hier ist daran zu denken, dass gerade in diesem Bereich die Wiedergutmachung sehr schwierig sein kann, denn wegen der Massenmedien verbreitet sich unter Umständen eine Unwahrheit sehr rasch, sehr weit.
Die goldene Regel lässt in konkreten Situationen unterscheiden, ob die Wahrheit dem, der nach ihr fragt, mitgeteilt werden soll oder nicht.
Die goldene Regel ist eben die Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und es gibt Situationen, wo man wirklich gut überlegen muss, ob der andere die Wahrheit oder die ganze Wahrheit überhaupt verkraften kann. Also es ist auch eine Frage der Liebe, wie viel von der Wahrheit in einer bestimmten Situation ich sagen kann. Aber dann geht es ja nicht darum, jemanden zu täuschen. Das darf nicht der Grund sein, sondern jemandem vielleicht zu helfen, schrittweise die ganze Wahrheit dann zu erkennen und auch verkraften zu können.
Das Beichtgeheimnis ist unverletzlich. Berufsgeheimnisse sind zu wahren. Vertrauliche Mitteilungen, die anderen schaden könnten, dürften nicht verbreitet werden.
Das gehört eben auch ins achte Gebot hinein, den Umgang mit der Wahrheit, dieser Respekt vor unterschiedlich strengen beruflichen Geheimnissen. Das strengste Berufsgeheimnis sozusagen ist das Beichtgeheimnis, aber auch das ärztliche Geheimnis oder ähnliche Berufsgeheimnisse müssen respektiert werden. Ja, es geht noch weiter, vertrauliche Mitteilungen. Wiederum ist das Kriterium, die anderen schaden können, die dürfen nicht weitergegeben werden.
Die Gesellschaft hat Anrecht auf eine Information, die auf Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit beruht. Beim Gebrauch der Massenmedien hat man Maß, um zuchtvoll zu sein.
Die wichtige Warnung, man kann süchtig werden im Gebrauch der Massenmedien und hier muss man die Tugend der Zucht und des Maßes eben aktivieren, um hier nicht in einer bloßen Gier nach Neuem zu versinken. Das ist das eine, eben der maßvolle Umgang mit diesen Massenmedien. Und auf der anderen Seite, dass eben eine moderne Informationsgesellschaft darauf angewiesen ist, dass frei die Wahrheit gesagt werden kann.
Die schönen Künste, vor allem die sakrale Kunst, sind ausgerichtet auf die unendliche Schönheit Gottes, die in menschlichen Werken zum Ausdruck kommen soll. Und sie sind umso mehr Gott seinem Lob und seiner Herrlichkeit geweiht, als ihnen kein anderes Ziel gesetzt ist, als durch ihre Werke den Sinn der Menschen in heiliger Verehrung auf Gott zu wenden.
Noch einmal ganz klar, der Sinn wirklich guter Kunst, sei es gestaltende Kunst, sei es Musik, Kunst des Wortes, ist eigentlich immer den Menschen irgendwie zum Staunen zu bringen, ihn in der Seele zu ergreifen und ihn auch über sich selbst hinauszuführen, letztlich eben auf Gott, der die Schönheit in Person ist und der den Menschen gerade auch mit dem Schönen selig machen will.
Wir kommen zum Abschluss der Sendung Katechismus heute. Wir haben das achte Gebot betrachtet. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. In der nächsten Sendung werden wir mit dem neunten Gebot anfangen im Katechismus der katholischen Kirche. Ihnen, Herr Domherr, herzlichen Dank für diese Erklärungen. Herr Domherr, spenden Sie uns zum Abschluss bitte noch Ihren Segen.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der den Kosmos in seiner ganzen Schönheit geschaffen hat. Gepriesen sei der Sohn, in dem die Schönheit des Vaters aufscheint. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns zur Erkenntnis der Schönheit inspiriert. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen.
Amen.